Grüß euch und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Schiffkäpt'n Mannschaft. Mein Name ist Bernhard Fischer und das ist mein deutschsprachiger Podcast für Seglerinnen und Segler. Seitdem ich die letzte Episode aufgenommen habe, sind bei mir genau genommen erst 2 Tage vergangen. Das heißt, bei mir ist jetzt der 20. Dezember. Und ich habe heute im Auto einige andere Podcasts gehört und bei der Gelegenheit beschlossen, ja, eigentlich könnte ich auch wieder etwas aufnehmen, gleich wenn es schon so schön geht. Ich habe jetzt nachgeschaut bei mir und zwar die letzte Episode habe ich tatsächlich vor über einem Jahr aufgenommen, also abgesehen davon von der Episode 65 letzte Woche, beziehungsweise vor 2 Tagen jetzt da für mich. Das ist also jetzt die Episode 66. Auf jeden Fall die letzte war im letzten Jahr, im November nämlich sogar. Und das Thema war Enmea und Bussysteme. Und da möchte ich jetzt eigentlich anschließen, denn soweit ich mich erinnere, ich muss gestehen, ich habe den Podcast nämlich jetzt nicht gehört, aber soweit ich mich erinnere, habe ich mich da ganz allgemein auf verschiedene Bussysteme und so weiter spezialisiert und am Schluss dann, also genau genommen Enmea 0183, und am Schluss dann ein bisschen über Enmea 2000 gesprochen. Und da möchte ich mich jetzt ein bisschen vertiefen und zwar ganz einfach deshalb, weil ich eben auf meinem Boot die Bootselektronik erneuert habe, dazu aber gleich mehr. Zuvor ein paar Worte noch zum Golden Globe Race. Ich habe euch ja in der vergangenen Episode etwas erzählt, also natürlich sind nur 2 Tage vergangen, das heißt, ich kann jetzt nicht eine Woche später sozusagen im Voraus News bringen, aber was ich euch auf jeden Fall unterschlagen habe, ich habe gesagt, es sind noch 8 Teilnehmer im Rennen, was so viel bedeutet wie 8 sind schon ausgeschieden. Ich habe gesagt, ja, es waren technische Gebrechen bzw. persönliche Gründe und das stimmt beinahe. Nicht ganz, es gibt nämlich 2 spannende Geschichten für die, die das Rennen vielleicht jetzt nicht so im Detail verfolgen, darum möchte ich die ganz kurz erzählen, und zwar eine, sagen wir, relativ verheerende Panne oder nicht verheerend im Sinne von verheerend, es ist also nichts passiert, außer dass das Boot, außer unter Anführungszeichen, dass das Boot beschädigt worden ist, aber eine Yacht ist auf Grund gelaufen und zwar vom Guy de Boer. Der Guy de Boer ist eben aus den Vereinigten Staaten und ist nach dem Gate auf den Kanarischen Inseln eben auf Grund gelaufen. Er hat das dann auch selbst kommentiert und es gibt einen Bericht dazu, wo man das nachlesen kann. Auf jeden Fall, lange Rede, kurzer Sinn, er war von der Passage bis dahin eben, sag ich mal, Endspurt Richtung Gate, etwas erschöpft und ist dann eingeschlafen und der Wind hat sich gedreht und die Windsteueranlage hat ihn mehr oder weniger dann auf Grund gesetzt. Ist natürlich keine Entschuldigung, ist ein Skipperfehler. Trotzdem blöd, weil nämlich diese Filmdrop-Gates, um die es hier geht, ich habe es ja beim letzten Podcast kurz erwähnt, wo sie eben Filme und Briefe und so weiter abgeben können, ja, ein Teil von dem Regelwerk in Wahrheit sind, eben damit ein bisschen mehr Multimedia, ein bisschen mehr Medienarbeit möglich ist, weil wenn das nicht da wäre, dann könnte man als oder würde man als Zuseher nicht wirklich besonders viel mitbekommen von dem Rennen. So, es ist, ja, wie gesagt, habe ich beim letzten Podcast schon ein bisschen drüber gesprochen. Auf jeden Fall, diese Gates sind doch etwas umstritten, weil das bedeutet natürlich, dass die Teilnehmer sich sehr nahe dem Land nähern müssen. Und für alle, die das nicht wissen, die navigieren nur mit Sextant und klassischer Navigation. Die haben also kein GPS an Bord und keinen Kartenplotter und sonstige Dinge. Also nur Sextant, Handbeil, Kompass und so weiter, auch kein AIS und so weiter. Und da ist sozusagen das Annähern ans Land natürlich doch schon deutlich gefährlicher. Überhaupt, wenn man eben single-handed nonstop schon seit Wochen unterwegs ist. Wie dem auch sei, für alle Teilnehmer hat es gut funktioniert. Der Guy de Boer, wie gesagt, hat Pech gehabt und ist dann eben auf Grund gelaufen und ist somit aus dem Rennen ausgeschieden. Es ist ihm selbst aber nichts passiert, also es ist dann eine Rettungsaktion eingeleitet worden. Das Ganze war, ich weiß jetzt nicht auswendig, 100, 200, 300 Meter vom Land weg in Wahrheit, auf einem Riff. Und das Boot ist etwas später, also es war auflandiger Wind, das Boot ist dann ein paar Tage später auch mit einem Kran eben geborgen worden. Es ist natürlich leckgeschlagen und so weiter, aber es ist jetzt nicht dermaßen katastrophal beschädigt, dass man nichts machen kann. Und nachdem das ja ein alter Rumpf ist, so wie eben die meisten der teilnehmenden Boote sind, die im Verhältnis eben zu heutigen Booten, die heute gebaut werden, massiv robust und haben eben auch eine massiv dicke Hülle und halten also schon ordentlich was aus. Ja, das Boot hat natürlich sehr wohl ein Loch, muss repariert werden, aber ja, bei einem modernen Boot wäre das Ganze wesentlich verheerender ausgegangen. Die wesentlich spektakulärere Geschichte ist allerdings die von Tapio Lehtinen. Der Tapio Lehtinen, habe ich schon erzählt, ist ja der Teilnehmer oder einer der Teilnehmer. Es gibt dann auch noch den Tommy Ebelesch, aber der Tapio Lehtinen war einer der Favoriten und ist eben im letzten Rennen auch mitgefahren und hat sein Boot komplett hergerichtet. Und also im für das letzte Rennen schon und hat eben im letzten Rennen, ich habe es das letzte Mal erzählt, massive Probleme eben mit den Barnacles gehabt. Dieses Mal hat er ein besseres oder ein anderes Anti-Fouling gewählt und hat eben keine Probleme oder nahezu keine Probleme und war sehr zuversichtlich. Er war auch weit vorne, weil er ist ein extrem erfahrener Segler, hat ein gutes Boot, hat eben auch dieses Rennen bereits mitgemacht und ist bestimmt einer der allererfahrensten Segler, die bei diesem Rennen dabei sind. Und sein Boot ist unerwartet gesunken. Und zwar ist das Ganze passiert, unter Anführungszeichen unweit von Kapstadt, ich glaube so ungefähr zwischen 400 und 500 Meilen entfernt, ist er aus dem Schlaf gerissen worden durch einen großen Krach, wie er selber beschrieben hat, und dann ist innerhalb von Minuten das Boot mit Wasser vollgelaufen. Und er hat gerade so viel Zeit gehabt, die Rettungsinsel klar zu machen und einen Grabbag und einen Überlebensanzug zu nehmen und mehr oder weniger in die Rettungsinsel einzusteigen. Und er hat zugesehen, wie sein Boot innerhalb von einer Viertelstunde gesunken ist. Es gibt dazu natürlich interessante Artikel, die könnt ihr euch durchlesen, die werde ich unten in den Shownotes reingeben. Man wird nicht genau wissen, was tatsächlich die Ursache war, denn das Boot liegt jetzt irgendwo auf 3.500 oder 4.000 Meter Tiefe und mit hoher Wahrscheinlichkeit wird sich niemand finden, der dieses Boot mit einem U-Boot besuchen wird, weil dies einfach viel zu teuer wäre natürlich. Aber wer weiß, vielleicht ist ja hier irgendwo ein U-Boot-Fan, der selbst in der Garage U-Boote baut. Irgendwo habe ich das mal gelesen, dass irgendjemand privat ein U-Boot gebaut hat und dann irgendwo hin. Also natürlich, ich kenne mich da zu wenig aus, aber ich glaube, 3.500 Meter tauchen ist schon relativ heftig. Wie dem auch sei, man weiß natürlich nicht genau die Ursache. Der Tapio selbst kennt die Ursache natürlich auch nicht. Er konnte das Ganze nämlich nicht sehen. Erstens mal, weil das Boot mit dem Heck zuerst gesunken ist. Also eines ist klar, die Ursache ist am Heck zu suchen. Er ist also nicht gegen einen Container oder sonst irgendetwas angefahren, sondern der Wassereinbruch war von hinten. Dadurch ist auch sozusagen das Boot hinten zuerst gesunken und er hat also die entsprechende Stelle auch nicht mehr sehen können. Es ist auch zu schnell gegangen. Er hat zwar in einem Interview gesagt, er wollte noch nachschauen, aber das Wasser ist ihm schon bis über die Hüfte gestanden und darum hat er also das dann aufgegeben und ist eben in die Rettungsinsel ausgestiegen. Außerdem hat er seine Brille nicht gefunden oder in der Hektik nicht mitnehmen können und dadurch hat er eben auch nichts gesehen, was ihn anschließend dann in der Kommunikation, also er hat einen Handheld-Tracker, GPS-Tracker mitgehabt, mit dem er zumindest Textnachrichten hat schreiben können und er hat ihm berichtet, dass es ihm sehr schwer gefallen ist, überhaupt irgendetwas zu lesen oder zu schreiben, eben wegen der Brille, weil ihm die gefehlt hat. Es gibt natürlich da zwei Theorien dazu, die möchte ich ganz kurz darstellen. Die eine ist vom Tapio Lehtinen selbst. Der Rumpf ist ja doch aus den 80er Jahren. Das Boot wurde zwar komplett zerlegt und überholt im Laufe der letzten Jahre und komplett servisiert, aber wer weiß, vielleicht hat es doch irgendwo nachgegeben. Es ist nämlich so, dass die Stage und die Wanden ja den Mast halten und diese werden ja doch mit einigen Tonnen an Deck gespannt. Also der Mast wird hinuntergespannt und steht dann also eben entweder es ist ein Deck, also steht entweder an Deck oder am Kiel. In jedem Fall erfolgt die Kraftübertragung auf den Kiel. Also auch ein Mast, der an Deck steht, hat dann natürlich eine innen eine Stütze, über die die Kraft übertragen wird. Also kein Mast steht hohl an Deck. Das würde nicht funktionieren natürlich. Ja. Und durch dieses Hinunterspannen natürlich ziehen jetzt die Kräfte, insbesondere eben am Heck und am Bug nach oben, was das Boot in Wahrheit, also übertrieben dargestellt, zu einer Banane formen. Und es ist schon passiert in der Geschichte, das kann man sich auch auf YouTube natürlich anschauen, dass massiv gespannte Rennjachten dann während dem Rennen, wo sich eben aufgrund von der Segelkraft der Druck noch weiter erhöht hat, in der Mitte einfach zerbrochen sind. Ja. Ja, also das ist natürlich jetzt beim Tapio seinem Boot nicht passiert, aber er hat die Vermutung geäußert, dass eventuell hinten die Stelle, wo also der Heckspiegel mit dem Rumpf verbunden ist, also mit der Schale verbunden ist, der Heckspiegel ist ein eigener Teil und dort greift ja das Achter stark an, eventuell aufgegangen ist. Weiß man nicht, ist nur eine Vermutung. Die zweite Vermutung ist, dass er hat eine Windsteueranlage am Heck montiert, wie alle Teilnehmer natürlich. By the way, ich habe mir für meine Reise auch eine bestellt. Ich bin schon sehr neugierig, werde ich aber erst im März bekommen. Dazu erzähle ich euch dann, wenn es soweit ist, mehr. Also seine Windsteueranlage ist eben am Heck montiert, wie das üblich ist. Und das Problem bei seinem Boot ist, dass der Heckspiegel so niedrig ist, dass die beiden Brackets, also die beiden Klammern, mit denen das montiert ist, relativ eng beieinander sind und das erzeugt einen ungünstigen Hebel. Also für die Montage einer Windsteueranlage ist es günstig, die beiden Klammern, mit denen es befestigt ist, also einmal oben und einmal unten, möglichst weit auseinanderzusetzen. Also umso höher sozusagen der Heckspiegel ist, umso besser vom Kräfteverhältnis, weil der Hebel einfach ein besserer ist, als wenn die beiden eng beieinander sind. Und aus diesem Grund wurde bei Tapio seinem Boot die zweite Klammer von unten an den Rumpf geschraubt. Man kann das auf Fotos sehen, ich habe unten in den Shownotes diesen Artikel, da könnt ihr euch das im Detail durchlesen. Und was auf jeden Fall der Fall ist, ist, dass der Heckspiegel ist ein relativ dickes Laminat. Der Rumpf hinten selbst ist aber relativ dünn, also verhältnismäßig dünn im Vergleich dazu, nachdem dort ja kaum Kräfte wirken. Der Rumpf ist, wenn das Boot im Wasser liegt, ganz hinten natürlich sogar aus dem Wasser heraus. Und wenn während der Fahrt, also wird die Wasserlinie, die sogenannte dynamische Wasserlinie natürlich länger und das Ganze ist dort zwar benetzt, aber richtig viel Kraft kommt auch nicht drauf. Und nachdem das ja von hinten ist und nicht vorne, kann man auch nirgendwo anfahren. Es ist also auch nicht verstärkt in besonderem Maße, wie das beim Bug sehr wohl der Fall ist, weil man dort ja sehr wohl mit Dingen kollidieren kann. Und das ist eine zweite Vermutung, dass vielleicht eben diese untere Klammer, dieser Montagepunkt von der Windsteueranlage aufgrund von den Kräften einfach ausgerissen ist. In jedem Fall müssen oder muss das Loch ein massives Loch gewesen sein, da eben das Boot innerhalb von 15 Minuten oder so größenordnungsgemäß mehr oder weniger vor seinen Augen, gerade dass er sich hat retten können, gesunken ist. Ich habe euch ja beim letzten Podcast schon erzählt, dass ich eben diese große Reise in den Nordatlantik und die norwegische und eventuell arktische See vorbereite, die mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit stattfinden wird. Dafür habe ich mir eben jetzt eine Windsteueranlage bestellt. Was ich auf jeden Fall sagen möchte, wenn ich genau weiß, wie diese Reise sozusagen ablaufen wird und so weiter, ich werde euch da auf dem Laufenden halten, dann werde ich euch das genau erzählen, weil unter Umständen gibt es da dann auch die Möglichkeit mitzufahren. Es sind mehrere tausend Meilen vom Mittelmeer bis nach Grönland oder bis nach Svalbard und da gibt es bestimmt Passagen für den einen oder anderen. Wenn es soweit ist, werde ich euch das aber hier am Podcast und vermutlich auch irgendwo über irgendein Facebook oder sonst irgendwie im Detail natürlich berichten, wie da der Modus sein wird. Ja, und jetzt möchte ich zum Thema Schiffselektronik und NMEA 2000 kommen, aus gegebenen Anlass, da ich eben auf meinem Boot im Endeffekt jetzt die komplette Elektronik erneuert habe, vollständig. Und mancher von euch oder mancher Bootseigner wird sich vielleicht diese Frage auch stellen. Und darum habe ich gedacht, ich erzähle euch ein bisschen, was meine Gedanken dahinter sind und was ich effektiv bei mir alles eingebaut habe und so weiter. Im Podcast NMEA und Bussysteme habe ich ein bisschen über NMEA 2000 am Ende auch gesprochen und über andere Bussysteme. Das könnt ihr euch gerne vorab anhören. Ansonsten, nachdem ich jetzt selbst nicht mehr genau weiß, was ich da erzählt habe, werde ich da auf die Spezialitäten natürlich noch einmal eingehen oder ganz grob, wie das Ganze funktioniert. Vorweg bin ich der Meinung, sollte man sich bei allen Anschaffungen, die man für sein Boot, für seine Yacht macht, immer zuallererst die Frage stellen, was will ich denn eigentlich machen? Denn man kann unendlich viel Geld ausgeben. Es gibt natürlich alles und es gibt alles in massiv unterschiedlichen Preiskategorien. Ich habe ja auch schon über die Segel gesprochen und so weiter und auch bei den Segeln. Ich habe mir jetzt zum Beispiel ein Kuttersegel gekauft, habe ich im letzten Podcast erzählt und jetzt bin ich mir überlegen, eine neue Genua, da die alte schon ziemlich altersschwach ist, aber da fehlt mir im Moment irgendwie das Budget, also wenn sich ein Sponsor findet, dann bin ich natürlich sehr dankbar. Auf jeden Fall für die Genua könnte man hier massiv Geld ausgeben. Also ich sag mal, ja, die mir gefällt, würde in Österreich ungefähr 7.500 Euro kaufen, kosten und das ist doch relativ viel. Ich werde jetzt mal in Kroatien fragen, nachdem ich eh ständig in Kroatien bin, was es dort kostet. Ich möchte da nicht vom Thema wegkommen, sondern bei der Schiffselektronik bleiben. Also die wichtigste Frage ist zuerst immer, was will ich machen? Und es ist schon ein ziemlicher Unterschied, eben was man mit einem Boot alles machen möchte. Ist es Daysailing, wo ich gemütlich hier und da mal am Wochenende segeln gehe ein bisschen? Oder plane ich doch längere Passagen oder möchte ich eine Weltreise machen oder möchte ich nonstop um die Welt segeln und so weiter. Dementsprechend muss man sich halt das passende Material anschaffen und es macht nicht Sinn und Zweck, sich immer überall das teuerste, größte und beste zu kaufen, nachdem das entsprechend große Budgets eben erfordert, die... Ja, es gibt bestimmt Leute, die haben, aber ich sag mal, die meisten haben doch kein unbegrenztes Budget. Also ich gehöre auch zu denen auf jeden Fall. Was bei mir auf jeden Fall ein wesentliches Kriterium war und das ist der Grund, wofür ich das Boot angeschafft habe und davon habe ich ja auch schon öfters erzählt, ist, ich möchte damit tatsächlich weite Passagen segeln. Das ist sozusagen das Vorhaben und für mich ist wichtig, die Dinge müssen funktionieren. Ich habe keine Lust auf Bastelwerk oder sonst irgendwas. Das Zeug muss einfach funktionieren und zwar in jeder Lebenslage, auch wenn es nass und kalt oder sonst irgendwie ungemütlich ist. Und das Zweite, was dann dazu kommt, ist, dass man mit den Dingen natürlich auch eine Freude haben muss. Das muss man dazu sagen und da sind die Geschmäcker doch verschieden. Ich kann mich daran erinnern, dass ich über das schon gesprochen habe in irgendeinem Podcast. Und diese Frage sozusagen sollte man sich aber selbst auch stellen, also neben dem, was man sozusagen finanziell tragen kann. sollte man sich schon die Frage stellen, auch was habe ich gern und wie, also gerade im Speziellen bei Schiffselektronik, wie navigiere ich gerne? Bei mir ist das so, dass ich besonders gerne, ich möchte auf meinem Navitisch eine Zentrale haben, wo ich alle Daten komplett einsehen kann. Natürlich, wo bin ich, welche Position, Karte und so weiter, aber ich möchte auch alle meine Sensordaten zentral beieinander haben, damit ich nicht hinausgehen muss oder sonst irgendwo hin, sondern dass ich hier einen zentralen Ort habe, wo ich wirklich jeden einzelnen Sensor alles einfach einsehen kann. Eben so eine Kommandozentrale, das ist eben meine persönliche Einstellung dazu. Da gibt es verschiedene Einstellungen, ja, aber so möchte ich das haben. Natürlich ist es auch draußen interessant, dass man vielleicht die eine oder andere Information haben möchte. Was ich persönlich überhaupt nicht brauche, ist ein Kartenplotter im Freien, irgendwo beim Steuerstand oder so, das ist meiner Meinung nach komplett unnötig und es lenkt auch nur ab, überhaupt, wenn man sozusagen nicht nur, also wenn man alleine ist, ist es sowieso was anderes, aber auch wenn man mit Crew fährt oder so, die Leute starren dann nur mehr auf den Kartenplotter und verlieren sozusagen das Wesentliche aus den Augen. Und es ist nicht notwendig, Schiffe sind nicht so schnell, ich muss nicht alle Sekunden auf den Kartenplotter schauen. Es genügt, wenn ich mich hier und da orientiere und dann kann ich hinausschauen und sehe, aha, da und dort ist das. Und wenn ich in den Hafen fahre, dann muss ich ja sowieso mit freiem Auge schauen und da hilft mir der Kartenplotter dann auch nicht mehr weiter, ja. Darüber hinaus, moderne Geräte, ihr habt das sicher auch schon erlebt, also ich habe schon, glaube ich, jeden einzelnen Typ von alt bis neu an Kartenplotter erlebt im Laufe der, sage ich jetzt mal, vergangenen 20 Jahre, von eben verschiedenste Raymarine-Geräte, verschiedenste B&G-Geräte, Lawrence, Garmin, mit was weiß ich was für Spielereien. Also wenn man mit viel Booten unterwegs ist, sieht man natürlich auch viel und kann das alles ausprobieren. Die schlimmste Erfindung meiner Meinung nach sind Kartenplotter im Freien mit Touch-Display. Die funktionieren am Messestand meistens relativ gut, aber in der Praxis funktionieren die dann nicht. Dann hat man nasse Finger oder es regnet oder hat kalte Finger, dann geht das nicht gescheit und so weiter. Also ich finde, das ist sozusagen, ja, also ich kann damit nicht besonders viel anfangen. Das ist wie ein E-Herd mit Touch-Display, der funktioniert auch sozusagen im Ausstellungsraum besonders gut, aber wenn man dann tatsächlich kocht und jemand ist, der viel kocht und dann leert man mal was aus, dann ist das nass, dann piepst es, dann funktioniert das nicht und so weiter. Ja, okay, also das ist meine persönliche Meinung dazu. Ich brauche also im Freien keinen Kartenplotter, sehr wohl aber natürlich ein Display. Ich möchte ein Display draußen haben oder mehrere Displays sogar, wo ich eben entsprechend die Sensoren sehen kann. Obwohl ich es eigentlich nicht persönlich brauche, aber es ist manchmal doch einfach, wenn man da hinschaut, überhaupt, sag ich mal, moderne Displays, wo ich eben umschalten kann. Es gibt eben diese analogen Displays, was früher gegeben hat, oder eben diese LCD-Displays, die dann auch nur ein Windmesser darstellen konnten und eben nichts anderes, weil das in dem LCD fix drinnen war. Moderne Displays kann man umschalten und kann man sich auch selbst konfigurieren und jeden Wert darstellen oder mehrere Werte parallel und so weiter. Es gibt auch sozusagen diese Analog-Anzeigen jetzt für den Wind, was natürlich im Digital-Display drinnen ist. Also jede Menge nette Spielereien, die durchaus auch praktisch sein kann. Und wenn man, ich sag mal, normalerweise Crewmitglieder mit hat, dann sind das ja nicht alle Segelprofis, dann ist es für die oft doch einfacher, wenn ich gerade einen Windmesser habe und sagen kann, okay, ja, schau mal, dort und dort muss der ungefähr hinzeigen, wenn man mal die Orientierung verloren hat und so weiter. Ja, ich stehe ja auch nicht ständig neben den Leuten und bewache sie, weil dann könnte ich mich ja selbst gleich ans Steuer stellen. Ja. Auf meinem Boot war das auf jeden Fall so, dass ich im Cockpit habe ich vier so uralte LCD-Displays gehabt von Clipper, habe ich jetzt vergessen, wie die Marke heißt, Clipper irgendetwas, die zwar prinzipiell, naja, auch nicht mehr so richtig funktioniert haben, also die Displays haben schon funktioniert, aber das eine ist die Logge gewesen, wo das Rad immer wieder stecken geblieben ist, weil das Lager schon ausgeschlagen ist. Der Tiefensensor hat funktioniert, da habe ich nämlich ersetzt, weil der nämlich kaputt war. Also dieser Schallschwingkopf, da habe ich einen neuen eingebaut, der hat dann wieder funktioniert. Der Windsensor hat dann im Laufe der Jahre seine Windflügel verloren, was ihn mehr oder weniger sinnlos gemacht hat. Also die Richtung hat er schon noch angezeigt, aber keine Geschwindigkeit mehr. Und dann war da, ja, also ein viertes Display noch, was die Koordinaten angezeigt hat, die vom Kartenplotter per NMEA0183 geschickt worden sind. Es ist allerdings so, dass alle diese vier Geräte, die ich hier gehabt habe, waren Standalone-Geräte, also kein Bussystem, außer dieses GPS-Ding hat eben einen Eingang gehabt, um die Koordinaten anzuzeigen, was auch eine meiner Meinung nach relative Sinnlosigkeit ist, Koordinaten am Steuerstand zu sehen, weil die helfen mir ja nur was, wenn ich auch eine Karte in der Hand habe. Wie dem auch sei, sind alles Standalone-Geräte und man musste also definitiv sozusagen zum Steuerstand gehen, um die Werte abzulesen. Unten war nichts zu sehen. Unten habe ich einen Kartenplotter gehabt, so einen 5-Zoll-Kartenplotter, der allerdings irgendwann seinen Geist aufgegeben hat. Und das hat zur Folge gehabt, dass ich de facto mehr oder weniger blind das ganze letzte Jahr spazieren gefahren bin. Also blind stimmt natürlich nicht, da ich alle Seekarten von dem Revier natürlich habe und der Tiefenmesser hat funktioniert, was bestimmt gerade für enge Navigation das wichtigste Gerät sind und die anderen braucht man in Wahrheit nicht, wenn man weiß, worauf man schauen soll. Grundsätzlich einmal. Aufgewachsen bin ich ja in Österreich mit der Segeljolle auf dem See oder auf dem Fluss und da gibt es sowieso keine Elektronik, ist ganz klar. Und wenn man also mit dem Jollensegeln aufwächst, dann weiß man automatisch, wann der Wind kommt und aus welcher Richtung er kommt und so weiter. Das funktioniert natürlich auf einer Yacht dann ganz genauso. Und die Navigation zu dem Zeitpunkt, wo ich dann aufs Yachtsegeln umgestiegen bin, das war so um 2000 herum. Damals kann mich erinnern, in der Segelschule, wo ich war, da hat es zwar schon ein GPS gegeben, aber das war ein relativ großes Gerät, das da an die Wand geschraubt war und das hat man dann eingeschaltet. Dann hat es ungefähr 10 Minuten gedauert, bis es eine Position gefunden hat. Und das Einzige, was es gemacht hat, ist also die Koordinaten anzuzeigen auf einem Display. Das war es also auch schon. Es war also eigentlich ein relativ unbefriedigendes Gerät und also ausreichend, sage ich einmal, also was so viel bedeutet, wir haben damals ausschließlich mit Karte und Kompass navigiert. Das habe ich eben von null weg gelernt und bin viele, viele, viele Jahre lang ausschließlich mit Karte und Kompass gefahren und Handbeil-Kompass und so weiter, also klassischer Navigation, bis sich schön langsam die Kartenplotter durchgesetzt haben, wo dann Karten drauf waren und so weiter. Was so viel bedeutet, wie ich habe kein Problem, wenn ich keinen Kartenplotter habe. Ich bin es gewöhnt, damit umzugehen und also mit der Karte jetzt umzugehen und daher ist es also sozusagen grundsätzlich kein Problem. Ich verstehe aber natürlich, dass das, wenn man bereits mit Kartenplotter aufwächst, dass einem dann die Kartennavigation natürlich durchaus etwas schwer fällt. Und ich muss dazu sagen, heute natürlich. Also ich meine, ich kenne das Revier gerade hier, Kroatien und Teile von Griechenland in- und auswendig. Deswegen habe ich aber trotzdem meine Karte natürlich da liegen. Und wenn ich in ein anderes Revier habe, habe ich natürlich auch die Karten da liegen. Aber in Wahrheit fahre ich natürlich auch mit dem Kartenplotter. Es wäre gelogen zu sagen, ich fahre mit der Karte, die habe ich als Backup. Aber in der Praxis bin ich natürlich mit dem Kartenplotter unterwegs und ich finde auch die gesamte Elektronik sehr angenehme, willkommene Unterstützung. Ich habe ja gelernt, dass es im Segelbereich, aber nicht nur beim Segeln, sondern natürlich auch in anderen Bereichen, gibt es sehr oft, das eine sind die Technikverweigerer, die gibt es beim Segeln auch, die das ganze Zeug verteufeln. Und dann gibt es die Technik-Freaks, die dermaßen verliebt sind, dass sie vor lauter Technik nichts anderes mehr sehen. Ich würde mal sagen, ich bin da mittendrin. Ich liebe das Segeln und den Wind und kann mit dem Boot umgehen, mit allen allen Naturgewalten. Trotzdem bin ich froh, dass es die moderne Elektronik gibt, weil das hilft mir in Wahrheit. Ja, es verbessert alles. Es ist heutzutage super zuverlässig und ich mache mir ja das Leben nicht künstlich schwer. Wir wohnen ja auch nicht mehr in Höhlen oder fahren mit der Dampflokomotive spazieren oder sonst irgendwo oder der Pferdekutsche, sondern da hat sich auch viel verändert und ich denke, man muss den Fortschritt nutzen, der da ist und das tue ich auf jeden Fall. So, jetzt habe ich schon eine halbe Stunde verbraten, sehe ich gerade. Naja, was kann man noch dazu sagen? Also, ich habe also auf meinem Boot diese Einzeldisplays gehabt, die natürlich verhindern, dass ich nicht auf meiner Zentrale, auf meinem Navitisch alles sehe. Abgesehen davon ist dann der Kartenplotter eingegangen, hat auch nicht mehr funktioniert, obwohl ich auf dem Kartenplotter die Gerätedaten ja sowieso nicht gesehen habe, also die Sensordaten. Es war also naheliegend, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und eine weitere Überlegung, die man in der heutigen Zeit anstellen sollte, man hat also, was die Bootselektronik betrifft, ja mehrere Dinge zu berücksichtigen. Das eine sind einmal die Daten, die Sensordaten. Also das ist jetzt der Windmesser, der Tiefenmesser, das Speedometer, ein Kompass, GPS-Daten, eventuell Wetterdaten, also Barometer, also ich habe mir zum Beispiel auch ein Barometer gekauft, es gibt dann aber Temperatur, Wassertemperatur und. Für den Motor gibt es Sensoren, also es gibt jede Menge Sensoren, das sind also Daten, die hier ankommen. Als nächstes hat man dann unter Umständen einen Autopilot. Der Autopilot, damit der funktioniert, muss der aber auch einiges wissen. Braucht also auch verschiedene Sensordaten, das sind zum Beispiel dann auch so Dinge, also eben auf jeden Fall einen Kompass benötigt der und Ruderlagesensor und, GPS, um True Windangle und sonstige Sachen zu bestimmen. Und was man in der Elektronik natürlich dann auch hat, ist eben die Frage nach der Karte oder den Kartenplotter, das kann man aber separat betrachten. Man hat also eben diese Sensoren, Autopilot und Kartenplotter, das sind Dinge, die grundsätzlich voneinander relativ unabhängig funktionieren. Und dann könnte man noch als weiteres Gerät das Radar sehen, das lasse ich aber jetzt im Moment außen weg, da das jetzt ein komplett eigenes Thema wäre. Über das Radar alleine kann man eine ganze Stunde oder noch viel länger natürlich reden. Ich möchte also auf diesem Kernelektronik-Thema Sensoren und Kartenplotter bleiben. Ich persönlich muss dazu sagen, ich bin absolut kein Kartenplotter-Freund, aus verschiedenen Gründen. Eine Sache habe ich schon vorher erwähnt, also Kartenplotter im Freien brauche ich sowieso nicht. Kartenplotter sind aber wie Navis im Auto und jeder, der das kennt, ärgert sich darüber, wenn man gewohnt ist, wie ein Smartphone funktioniert. Ja, ein Smartphone ist wunderbar zu bedienen, es reagiert gut, die Apps, man kann hin und her swipen und, hineinzoomen, das funktioniert alles einfach top. Und wenn man dann eben ein PKW-Navi benutzen muss, das ist einfach fürchterlich. Man fühlt sich zurückversetzt vor 20 Jahre und genau genommen funktionieren diese Schiffskartenplotter, die es da gibt, meiner Erfahrung nach, und ich habe sehr, sehr viele Kartenplotter gesehen, unwesentlich besser. Da ist das Touch-Display ist langsam, dann kann man nicht zoomen oder das Zoomen geht nicht vernünftig oder reagiert die Finger nicht oder ebenfalls zu langsam. Die Menüführung ist oft nicht intuitiv, wie man es, sage ich mal, vom Smartphone gewohnt ist und so weiter. Nicht unbedingt der Traum, finde ich jetzt persönlich einmal. Und ein weiterer Faktor ist, Kartenplotter haben einen Preis, der meiner Meinung nach durch nichts zu rechtfertigen ist. Diese Kartenplotter werden natürlich schon bewusst robust gebaut gegen Hitze, Kälte, Feuchtigkeit und so weiter. Das kostet natürlich Geld, das muss man schon berücksichtigen. Aber dennoch der Preis, wenn man sich anschaut, was so ein 12 Zoll oder 16 Zoll Kartenplotter kostet, also da legt man 4, 5, 6, 7.000 Euro sind da gleich weg, wenn man einen entsprechend sage ich mal, professionellen Kartenplotter haben möchte. Natürlich kann man sich einen Mini 5 oder 6 Zoll Kartenplotter um 500 Euro auch kaufen. Da für alle, die sich da noch nicht informiert haben, ja, da kann ich aber nur sagen, da ist man am alleruntersten, untersten, unteren Ende der Kartenplotter-Skala und da bekommt man dann auch genau das, was es gekostet hat. Nämlich ein Gerät, das halt einmal das Allernotwendigste erfüllt. Wohlgemerkt, ich habe euch ganz am Anfang ja gesagt, überlegt euch zuerst, was ihr machen wollt. Wenn wir also nur ein bisschen Daysailing am Wochenende um die Insel fahren und so weiter, dann ist es durchaus möglich, sich auch so einen Kartenplotter anzuschaffen. Oder ich sag's mal, wenn ich keinen Kartenplotter habe, dann kann ich mir eine Handy-App installieren, zum Beispiel eben Navionics. Es gibt viele Leute, die sehr auf Navionics schwören, kann man sich am Handy installieren oder am Tablet und ist fürs Daysailing allemal ausreichend. Das ist vielleicht generell gleich ein guter Punkt, da möchte ich jetzt gleich einhaken. Bei mir selbst die Fragestellung Tablet, PC, Kartenplotter, also was ich von einem Kartenplotter halte, habe ich gerade dargestellt. Also die Kosten sind nämlich tatsächlich enorm und wenn ich sage, okay, ich kaufe mir dafür jetzt ein Tablet, also egal ob es jetzt ein Android oder Apple Tablet ist, um den Preis, was ein Kartenplotter kostet, kann ich mir 5, 6, 7 solche Tablets kaufen und da kann ich sozusagen einmal im Jahr eins im Meer versenken und ich bin trotzdem wesentlich billiger dran. Ich könnte mir auch natürlich ein Notebook kaufen und das auf den Navitisch stellen und mit meiner Elektronik verbinden. Da habe ich dann eben einen, sag ich mal, vollwertigen Computer. Das war übrigens auch meine erste Idee. Auf jeden Fall, also dazu gleich mehr, auf jeden Fall, das ist natürlich eine zentrale Fragestellung, die man sich stellen kann und hängt natürlich sehr wohl davon ab, was ich machen möchte. Also, sag ich mal, wenn ich ein paar Urlaubswochen verbringe, und es ist auch persönliche Geschmackssache, möchte ich sagen. Also, wenn ich ein paar Urlaubswochen verbringe oder eben, wie gesagt, Daysailing am Wochenende, oder so in der Richtung, warum nicht bitte ein Tablet verwenden? Also ich persönlich finde, da spricht nichts dagegen. Ich mag kein Tablet haben, ich sage es auch gleich dazu, und zwar deswegen, weil es ist halt doch ein Spielzeug und nicht wasserdicht. Und ich persönlich möchte mit dem System auch noch mehr machen. Aber rein grundsätzlich spricht nichts dagegen, denn es kann navigieren, es gibt die Software dafür, also eben Navionics und es gibt verschiedene andere Produkte auch, die man sich da installieren kann aus den Shops heraus. Die Karten muss man in gewisser Weise sowieso kaufen und da ist es dann schon egal. Und ein Tablet hat den Vorteil, ich kann es einfach per USB aufladen, ich kann es überall hin mitnehmen, ich kann es, wenn ich unbedingt will, ins Cockpit mitnehmen. Ich kann nämlich Erklärungen drauf machen, wenn ich eine Crew habe und ich möchte ein bisschen die Passage erklären oder das Wetter erklären oder sonst irgendwas, da ist ein Tablet natürlich super praktisch. Ich persönlich bin als Hauptgerät jetzt von einem Tablet eben nicht überzeugt, eben weil es ein mobiles Gerät ist, das jetzt nicht hundertprozentig vielleicht ganz wasserdicht ist und wie auch immer, wobei das Wasserdichte ist jetzt weniger das Problem. Als Hauptgerät möchte ich persönlich eben etwas anderes haben, was nicht bedeutet, dass ich nicht trotzdem ein Tablet habe, weil ich kann auf dem Tablet all das machen, was ich gerade erzählt habe. Ich kann ja trotzdem meine Routenplanung darstellen, ich kann das Wetter den Leuten erklären auf meinem Tablet und so weiter. Als Hauptgerät möchte ich allerdings eben einen Computer haben, auf dem ich dann auch mehr machen kann. Das ist nämlich meine Anforderung. Ich möchte mit dem Computer nämlich nicht nur navigieren können, was ich mit dem Kartenplotter kann. Der Vorteil an einem sowohl Tablet als auch Computer natürlich ist, dass ich mit dem wesentlich mehr machen kann als mit dem Kartenplotter. Der Kartenplotter ist ja sehr limitiert, muss man sagen. Der Kartenplotter kann halt Karte darstellen. Und moderne Kartenplotter können dann noch zwei, drei andere Features. Aber das war's auch dann schon. Jeder weiß, was man in einem Tablet und in einem Computer machen kann, nämlich alles. Ja? Ich kann Software-Updates machen, ich kann Software installieren, ich kann darauf E-Mails lesen, Internet surfen, was auch immer, das alles ist also möglich eben auf sowohl einem Tablet als auch auf einem Computer. Ich persönlich bin der Freund vom Computer mit Tastatur, weil wenn man wirklich arbeiten möchte, sprich auch etwas schreiben möchte, längere ähnliche, sag ich mal, Protokolle oder E-Mails oder was auch immer man machen möchte, dann tut man sich mit einer normalen Tastatur von einem Computer natürlich doch wesentlich leichter als mit einem Tablet, wohlgemerkt, wo man natürlich schon gewisse Limits hat, ganz einfach. Ein großer Vorteil vom normalen Computer ist auf jeden Fall, dass es dafür eben auch professionelle Navigationssoftware gibt, die eben auch von Regatta-Profis im High-End-Bereich, wie ich sage jetzt mal eine Vendée Globe oder Volvo Ocean Race oder ähnliches, benutzt wird. Und wenn man sich eben einen Computer kauft anstatt eines Kartenplotters, dann hat man so einen Gewinn, dass man sich die beste Software kaufen kann und man ist noch immer günstiger als wie mit einem großen Kartenplotter. Wie gesagt, jetzt habe ich es, glaube ich, schon 100 Mal wiederholt, deswegen bin ich jetzt einmal der Freund vom Computer. Ich habe mir jetzt auf meiner Yacht nämlich bereits im Sommer ein Panasonic Toughbook gekauft. Das ist also ein super robustes Notebook, das kann man im Internet, die Toughbooks bekommt man ab, ich kann mich jetzt nicht genau erinnern, 250, 300 Euro aufwärts. Gibt es natürlich verschiedene Modelle mit verschiedenen Displays. Ich habe hier so ein 14 Zoll Ding gekauft, das ich hätte das jetzt irgendwas zwischen 300 und 400 Euro in Erinnerung. Ist ein normaler Computer und das System kann man dann an das Bussystem, ich habe jetzt noch gar nichts über die Elektronik erzählt, das mache ich vielleicht dann im nächsten Podcast, das kann man dann eben über eine, ich habe hier ein ActiSense NGT1 heißt das, das ist eine NMEA 2000 auf USB-Bridge und damit kann man also sämtliche Sensordaten alles in das Notebook bekommen und in die Navigationssoftware, man sieht dann auch alle Sensoren und so weiter. Mittlerweile habe ich das Notebook aber wieder herausgeschmissen, da ich doch relativ unglücklich damit war. Zu Beginn habe ich nämlich gedacht, ja, das ist super, aber es hat sich dann doch als etwas unpraktikabel herausgestellt und zwar deswegen, weil diese Robust-Notebooks extrem schwer und klobige Teile sind und obwohl ich hier nur ein 14, also nur unter Anführungszeichen 13 oder 14 Zoll, 13 Zoll, Verzeihung, es war ein 13 Zoll Gerät, gehabt habe, war mir das viel zu schwer und viel zu groß und nachdem ich das auf dem Navi-Tisch stehen gehabt habe, habe ich dann sozusagen das Aufklappen vom Navi-Tisch ist dann mühsam und, also es war irgendwie ständig im Weg das Gerät und habe es wieder verkauft und mir etwas anderes angeschafft. Und zwar habe ich mir einen Raspberry Pi gekauft, das ist ein Minicomputer, konkret habe ich einen Raspberry Pi 4 Mini-Computer, der ist fix am Boot, habe ich den eingebaut bei der Elektronik, also man sieht ihn gar nicht da, wo sämtliche anderen Elektronikteile sind. Ihr werdet es dann einmal in einem Video, werde ich euch das zeigen, wo das ist, ich habe es eben im letzten Podcast auch erwähnt, dort habe ich den eingebaut. Und dann braucht sehr wenig Strom, kann man direkt mit 12 Volt versorgen. Also es gibt Boards, also das Board, was ich gekauft habe, kann man direkt mit 12 Volt, also bestimmten Bereich halt, versorgen. Habe direkt USB, eben meine USB NMEA 2000 Bridge angesteckt und ein paar andere Features auch halt. Am Navi-Tisch habe ich jetzt nur noch eben eine Tastatur, eine Maus und ich habe mir einen 21 Zoll Bildschirm seitlich hinmontiert. Und das ist natürlich jetzt ein komplett anderes Feeling. Ich habe jetzt damit komplett den Navi-Tisch frei. Also es ist nur die Tastatur da, die man normalerweise ja nicht benötigt. Die kann ich vorne hinhängen und habe dann nur mehr die Maus auf der Seite. Ursprünglich wollte ich hier Bluetooth-Geräte haben, bin aber drauf gekommen, dass die nicht so praktisch sind. Ich bin wieder aufs Kabel umgestiegen, weil man nämlich ein bisschen Krängung hat, dann hängt die Maus am Kabel und kugelt nicht am Boot herum. Und mit diesem Teil bin ich jetzt ziemlich glücklich habe eben einen super großen Navigationsbildschirm. Ich verwende da OpenCPN, ist eine Top-Navigationssoftware, die alle möglichen Features hat, die ich selbst noch nicht durchschaut habe. Also für die normale Navigation habe ich auf jeden Fall alles drinnen. Ich habe sämtliche AES-Daten drin von meinem AES-Empfänger. Und sonstige Dinge und es ist eben ein normaler Computer, das heißt, ich kann darauf auch E-Mails lesen, Internet surfen, Wetter anschauen und. kann ich also alles damit machen. Und der große Gewinn, ich habe meinen Navitisch komplett frei, kann dort meine Karten hinlegen oder sonstige Dinge machen. Also so macht das Ganze richtig Spaß. Und ja, also das ist sozusagen das, womit ich jetzt gegangen bin mit diesem Raspberry. Funktioniert einfach top. Die Bootselektronik, was ich dann noch auf meinem Boot habe, das werde ich dann, also das Thema in mehr 2000 und Bootselektronik werde ich jetzt auf den nächsten Podcast einfach verschieben. Das war's dann soweit für die heutige Episode. Was mir gerade noch eingefallen ist, ich habe vom Golden Globe Race am Anfang erzählt. Es gibt auch, ich habe im letzten Podcast in den Shownotes unten gepostet ein paar Links zum Golden Globe Race, zum Tracker. Aber es gibt natürlich auch Segelenthusiasten, die nicht offiziell vom Golden Globe Race sind, wie mich zum Beispiel. Ich habe unten habe ich euch einen Link hineingegeben. Da habt ihr meinen persönlichen Chart-Viewer, den ich gebastelt habe, der mit den aktuellen Golden Globe Race Daten arbeitet, und zwar auf einer Spielhauskarte. Die Spielhauskarte ist eine ganz spezielle Projektionsart, die den Ozean in den Mittelpunkt stellt. Also was man auf der Spielhauskarte sieht, ist jetzt die Antarktis eben in der Mitte. Schaut euch das an. Wer sich für die Spielhausprojektion interessiert, etwas im Detail, dem kann ich nur empfehlen. Hört euch meinen Podcast an. Es gibt eine Episode, die heißt die Spielhausprojektion. Und dann habe ich hier noch ein, ja, was notwendig war. Ich habe ja einen Decoder bauen müssen für die Daten, die eben von Yellowbrick kommen. Das sind die, die eben das Tracking machen. Und da gibt es einen zweiten Enthusiasten, nämlich den Jonathan Andersby. Der hat eben mit dem Decoder, den ich da gebaut habe, ebenfalls eine super informative Datenseite zusammengebastelt, wo er ebenfalls live eben mit den aktuellen Daten des Golden Globe Race alle möglichen Statistiken erfasst und darstellt, also 7 Tagesübersichten, 24 Stunden Geschwindigkeitsrekorde und. Schaut euch das an. Ich habe es auch unten in den Shownotes jetzt drinnen. Underground.co.za ist die Seite. Jonathan Andersby hat das gemacht, und das war's dann von meiner Seite. Ich hoffe, es war wieder was für euch dabei, was euch inspiriert hat oder ein paar Gedanken, und werde dann im nächsten Podcast etwas detaillierter auf eben die Elektronik, die ich eingebaut habe und wie das alles funktioniert und so weiter, eingehen. Dann bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Schiff, Captain, Mannschaft. Pfiat euch!